Es ist schon seit einiger Zeit wortwörtlich abwärts gegangen mit Jona. Zuerst ging es runter nach Jaffa, dann ging es runter in den Schiffsbauch und jetzt ist er ganz unten. Die Würfel sind gefallen, die Gespräche sind beendet, die Entscheidung ist gefällt. Jona ist über Bord geworfen worden, das Meer ist wieder ruhig. Und ich glaube nicht, dass einer der Anwesenden in dem Moment gedacht hat, dass diese Geschichte noch weitergeht. Das war das Ende. Aber Gott war noch nicht am Ende. Und dann steht dort in Jona 2, Vers 1, dass Gott einen Fisch bestellt hat. Dort steht tatsächlich das Wort bestellt. Und dieses Wort bestellt kommt dann auch später nochmals vor. Da bestellt Gott eine Pflanze für Jona. Und Gott hat mit diesen Bestellungen, weiß gar nicht, wo er das bestellt hat, er hat mit diesen Bestellungen vorgehabt, dass Jona ein paar wirklich wichtige Dinge lernt. Der riesige Fisch, also Jona hat wenige Minuten vorher mit seinem Leben definitiv abgeschlossen, da kannst du sicher sein. Und jetzt findet er sich plötzlich in einer neuen Wohnung wieder. Aber das ist nicht die Wohnung, gell, die man sich für eine besinnliche Auszeit am Meer wünscht. Er steckt in diesem Fisch fest. Aber diese Wohnung, die dieser Fisch markiert, markiert auch eine Gnadenfrist. Es ist noch nicht das Ende. Aber klar ist auch, wenn Gott in den nächsten Momenten nicht nochmals kräftig eingreift, dann ist das wirklich das Ende für Jona. Aber zuerst geht es jetzt einmal völlig unerwartet noch weiter abwärts mit Jona. Bis zu den Wurzeln der Berge. Das war seine Vorstellung. So weit ging es runter bis zu den Wurzeln der Berge. Und hier an diesem absoluten Tiefpunkt, dort in der absoluten Finsternis, dort sieht Jona plötzlich klarer als noch wenig vorher. Er sieht an diesem Tiefpunkt manches in seinem Leben deutlich klarer. Und möglicherweise findest du jetzt Parallelen aus deinem eigenen Leben. Manchmal sind es die Momente, die wir uns nie mehr ein zweites Mal wünschen würden. Situationen, die im Augenblick unerträglich, fast unverkraftbar geschunden haben, die sich später als entscheidende Weggabelungen für unser Leben erweisen. Der Verlust deiner Arbeitsstelle, vielleicht sogar der Verlust eines nahen Menschen, eine grenzenlose Enttäuschung, ein kolossales persönliches Versagen, Situationen, die wir nie mehr erleben wollen und aus denen manchmal im Nachhinein viel mehr Gutes erwächst, als wir uns jemals vorstellen konnten. Momente, die wir im Nachhinein als Momente der Gnade, und das ist das Stichwort von heute Morgen, die wir im Nachhinein als Momente der Gnade erkennen. Und so ein Moment der Gnade, den erlebt Jona mit diesem großen Fisch. Jona hat sein Leben aufgegeben, mit jeder Sicherheit. Als er da über Bord ging, da hat er sein Leben aufgegeben. Aber Gott hat Jona noch nicht aufgegeben. Er schenkt ihm diese Gnadenfrist. Und in dieser Gnadenfrist kommt es zu einer entscheidenden Wende. Und plötzlich erkennt Jona Aspekte aus seinem Leben und aus seiner Persönlichkeit, die er bisher einfach ausgeblendet hat. Und auch das kennen wir. Aus der Beobachtung von Menschen und wahrscheinlich auch aus dem eigenen Leben. Ich erinnere mich an einen indirekten Vorgesetzten, den ich einmal hatte, mit dem ich aber immer wieder mal lose zu tun hatte. Und mich hat dieser Mann beeindruckt. Hatte eine ruhige Art, hatte eine richtig angenehme Art zu führen. Und selbst dann, wenn es etwas zu kritisieren gab, dann hat er das zwar glasklar formuliert, aber hat das irgendwie immer auch so in einer fast väterlichen Weise hingekriegt. Und darüber hinaus war dieser Mann auch ein Mensch, ein richtiger Jesus-Mensch. Und er hatte jede Menge Geschichten, was er alles mit Jesus erzählt hat, erlebt hat. Und als ich einmal einem älteren Mitarbeiter gegenüber erwähnt habe, dass ich diese Führungsart von diesem Vorgesetzten so schätze, da hat er mir eine erstaunliche Antwort gegeben. Er hat mir gesagt, Martin, du wirst das vermutlich jetzt nicht glauben. Aber genau der ist noch bis vor wenigen Jahren ein richtiger Kotzbrocken gewesen. Jemandem, wo man am liebsten aus dem Weg gegangen ist. Und dann kam dieser schwere Herzinfarkt. Dann kamen Wochen in der Kur, Wochen, in denen Gott offensichtlich an seinem Herz gearbeitet hat. Dann hat mir dieser ältere Mitarbeiter gesagt, dann ist er zurückgekommen. Und wir alle haben gedacht, dass wir diesen Mann gar nicht kennen. Solche Dinge geschehen. Und ich denke, jeder Seelsorger, jede Psychiaterin kann dir solche Geschichten erzählen. Und Tatsache ist, dass Menschen kaum bereit sind, wirkliche Veränderungen in ihrem Leben vorzunehmen, bevor sie nicht an diesem absoluten Nullpunkt angekommen sind. Aber dann, wenn alles wegfällt, woran ich mich bisher festhalten konnte, wenn alles wegfällt, wenn mein Lebenshaus zusammenstürzt, meine Lebenskonzepte zusammenstürzen, dann, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich aus dieser Situation herauskomme, dann merke ich, dann fängt in mir ein Lernprozess an. Dann lerne ich, mich rückhaltslos auf Gott zu verlassen. Und ich glaube nicht, dass sich Gott das wünscht. Er möchte das eigentlich nicht so machen. Es schmerzt ihn. Ich merke das manchmal schon als Seelsorger, wenn ich da mit dabei bin, wie es mir fast das Herz abwürgt, wenn ich sehe, wie Menschen leiden. Gott möchte das nicht. Aber vermutlich müssen wir zugeben, wenn wir dann in Ruhe nachdenken über unser Leben, dass wir mehr Jona-Anteile in uns haben, als uns lieb ist. In der Beratung von Menschen habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass der Weg nach oben meistens zuerst noch etwas mehr in die Tiefe geht. Wenn du dich entscheidest, ehrlich zu sein, zu deinen Kindern, zu deinem Ehepartner, zum Steueramt, dann wird es möglicherweise zuerst einmal nochmals etwas schwieriger. Und so war es auch bei Jona. Weiß er nicht, was Jona alles über die Verdauungsmechanismen von Fischen gewusst hat? Was wir wissen ist, dass er dort in diesem Fisch wieder anfängt zu beten. Jona hat nicht mehr gebetet, seit dem Tag, an dem ihm Gott diesen Auftrag gegeben hat, geh nach Ninive und richte diese Botschaft aus, die ich dir geben werde. Seither hat Jona nicht mehr gebetet. Und es ist eigentlich auch nicht verwunderlich, gell? Wenn du vor Gott auf der Flucht bist, wenn du dich entschlossen hast, das nicht zu tun, was dir Gott so deutlich vor Augen gestellt hat, dann vergeht dir die Lust am Beten ganz automatisch. Aber jetzt betet Jona. Und er hat dieses Gebet vermutlich später aufgeschrieben. Jedenfalls ist es uns erhalten geblieben. Und jetzt lesen wir einmal auszugsweise aus diesem Gebet, Jona Kapitel 2. Schreibt Jona, du warfst mich in die Tiefe ins Herz des Meeres. Da dachte ich, ich bin vertrieben aus deiner Gegenwart. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Als ich keine Hoffnung mehr hatte, dachte ich an den Herrn und mein Gebet drang zu dir durch. Ich werde dir laut danken, Opfer bringen und meine Gelübde halten. Und dann dieser Satz, der vermutlich die ganze Bibel in einem einzigen Satz zusammenfasst. Denn die Hilfe kommt vom Herrn. Soweit ein Auszug aus diesem Gebet. An diesem Tiefpunkt seines Lebens erkennt Jona, dass ihm Gott nicht nur eine Gnadenfrist gegeben hat, sondern er erkennt auch, was Gnade wirklich ist. Gnade ist ein ganz zentrales Glaubenselement. Und ohne den Aspekt der Gnade wirst du das Evangelium nie ganz verstehen können. Und trotzdem scheint mir, dass manche Christen über Gnade reden, wie man über irgendeinen technischen Begriff redet. QR-Code oder weiß ich was. Aber Gnade ist vor allem eine lebensverändernde Kraft. Das ist Gnade vor allem. Und diese Kraft lernt man nicht in einem Fachbuch kennen. Und diese Kraft lernt man nicht in einem Studium kennen. Diese Kraft lernt man im ganz realen Leben kennen. Meine Eltern waren Christen. Und deshalb habe ich das Wort Gnade schon als kleiner Bub hin und wieder mal gehört. Und später im Studium habe ich gelernt, den Begriff Gnade theologisch richtig einzuordnen. Aber was Gnade wirklich ist, das meine ich, habe ich erst Jahre später wirklich tief in meinem Herzen drin verstanden. Und das ging folgendermaßen. Unsere Tochter hat sich entschieden, in ihren Teenie-Jahren ein Leben zu leben, das du dir selbst als vollkommen verantwortungslose und gleichgültige Eltern für deine Kinder nicht wünschst. Und das hat mich emotional an so einen tiefen Punkt gebracht, dass ich den Eindruck hatte, ich kann gar nicht mehr tiefer sinken. Und irgendwann kannst du dich als Vater nicht mehr gegen den Gedanken wehren, ich glaube, wir haben alles falsch gemacht. War das, was wir eigentlich investiert haben in den Jahren der Kindheit, an Gesprächen, an Investitionen, war das eigentlich alles völlig wertlos? Zu behaupten, dass ich in diesen Jahren täglich voll Hoffnung und Glauben für meine Tochter gebetet habe, das wäre eine glatte Lüge. Ich glaube, seit vielen Tagen, da bin ich der Verzweiflung viel näher gewesen als am Glauben. Und hätte ich die riesige Fisch im Zürichsee gegeben, ich wäre wahrscheinlich eines Tages verschluckt worden. Und vielleicht da wieder rausgespuckt. Und dann diese völlig überraschende und plötzliche Kehrtwendung. Und heute ist unsere Tochter eine mutige und engagierte junge Frau, die sich wirklich leidenschaftlich für Jesus und seine Sache investiert. Und wir freuen uns als Eltern einfach darüber. Und ich glaube, ich habe in diesen Jahren viel, viel gelernt. Über mich selber und über manche andere Dinge auch. Aber vor allem habe ich in diesen Jahren, glaube ich, gelernt, was Gnade ist und was es mit Gnade auf sich hat. Und ich denke, ich wäre heute nicht der, der ich bin, wenn diese Jahre nicht gewesen wären. Ich glaube, dank Gottes Gnade steht mein Leben und auch mein Glaube heute auf einem ganz anderen Fundament. Und heute merke ich es manchmal schon fast als körperlicher Schmerz, wenn ich einem Glauben begegne, der möglicherweise sogar leidenschaftlich ist, aber gnadenlos. Es ist etwas so Schreckliches. Ein leidenschaftlicher, aber gnadenloser Glaube. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, ich möchte keines dieser Jahre, ich möchte keine Woche davon, nochmals erleben. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch das nicht hergeben, was ich in diesen Jahren über die tiefe Gnade von Gott gelernt habe. Aus der Tiefe ist etwas ganz Kostbares und Wunderbares herangewachsen. Dieses Gebet von Jona und überhaupt die ganze Jona-Geschichte, die hilft uns oder zeigt uns Wege, wie wir an diese Dimension der Gnade Gottes, der Erkenntnis der Dimension der Gnade Gottes näher herankommen können. Und auf diesem Weg dorthin werden wir einigen unbequemen Wahrheiten begegnen. Die erste unbequeme Wahrheit ist: Um uns steht es schlechter, als wir gedacht haben. Und mit uns meine ich jetzt nicht die Gesellschaft, die mag das auch betreffen, sondern mit uns meine ich uns ganz persönlich, dich und mich. Ganz egal, ob du dich als Christin bezeichnest oder ob du ganz bewusst kein Christ bist. Tatsache ist, wir sind sündiger, als wir jemals gedacht haben. Sündiger als gedacht. Wir bleiben nicht nur weit hinter den guten und lebensverändernden Maßstäben von Gott zurück, sondern wenn wir doch in der Ruhe an einem Abend oder wenn wir vielleicht einmal krank im Bett liegen, über unser Leben nachdenken, dann wird uns doch bewusst, dass wir auch weit hinter unseren eigenen Maßstäben und Wertvorstellungen zurückliegen. Sündiger als gedacht. Nerve mich über einen unkonzentrierten Autofahrer, der da irgendwie an seinem Handy herumfummelt, gell? Und greife manchmal beim Autofahren selbst zum Handy, selbstverständlich nur in absoluten Notsituationen und ausnahmsweise, oder? Ich beharre aus tiefer geistlicher Überzeugung als Christ darauf, dass wir mit allen Menschen respektvoll umgehen, auch mit den Menschen, mit denen wir völlig nicht einer Meinung sind, respektvoll umgehen und erkenne dann manchmal, wie ich meiner Frau gegenüber verhalte oder meinen Liebsten überhaupt. Besonders dann, wenn ich hungrig bin, oder wenn ich müde bin, oder wenn ich hungrig und müde bin. Und es braucht schon eine gehörige Portion Narzissmus, zu behaupten, dass es mit mir eigentlich schon noch recht gut und toll steht. Die Wahrheit ist eine andere. Wir sind sündiger, als wir gedacht haben. Und auf dem Weg zu einem tieferen Verständnis von Gnade begegnen wir auch einer weiteren Wahrheit und müssen ihr ins Gesicht schauen. Wir sind hilfloser, als wir geglaubt haben. Weißt du, das mit dem Handy beim Autofahren oder mit den Blumen, die ich eigentlich regelmäßig nach Hause bringen will, oder mit dem sorgfältigen Zuhören bei Gesprächen, das werde ich mit viel Disziplin in den nächsten Jahren vielleicht doch noch hinkriegen. Du wirst noch staunen, wie es mit mir einmal aussieht, wenn ich 80 bin. Aber die großen Baustellen unseres Lebens, die werden wir nicht alleine reparieren. Und unsere Sünde werden wir uns schon gar nicht selber vergeben. Und natürlich ist ein Wunsch am Wunsch, ein heiliges Leben zu führen. Nichts Falsches dran. Die Bibel fordert uns sogar regelrecht dazu auf, ein Leben in der Heiligung zu führen. Es ist nicht normal, wenn du über Jahre derselbe oder dieselbe bleibst. Das ist nicht normal. Wenn du aber den Eindruck hast, mit einer gehörigen Portion Disziplin, mit einer guten Dosis Bibelstudium jeden Tag und mit einem intensiven Gebetsleben, würdest du es endlich einmal schon dorthin schaffen, wo du eigentlich ein ganz passabler Mensch bist, dann bist du auf dem Weg, ein verbissener und arroganter Christ zu werden. Letztendlich habe ich das gelesen. Es kann allen geholfen werden, außer denen, die die Schuld immer auf die anderen schieben. Und denen, die glauben, dass sie es alleine schaffen. Den anderen kann geholfen werden. Und Paulus sagt dazu in Philipper 2, Vers 13, Gott wirkt beides in uns. Das Wollen und das Vollbringen. Und das heißt doch nichts anderes, dass selbst der Prozess der Heiligung letztlich ein Prozess der Gnade ist. Wir sind hilfloser, als wir geglaubt haben. Und auf dem Weg zu einem tieferen Verständnis der Gnade Gottes müssen wir noch einer dritten Wahrheit ins Gesicht schauen. Unsere Erlösung war teurer, als wir erwartet haben. Wir Menschen können uns deshalb nicht selbst erlösen, weil der Preis dafür Lichtjahre von dem entfernt ist, was wir selber leisten können. Das hat Jona schon ansatzweise verstanden. Und der Preis unserer Erlösung wird uns bei Jesus nochmal so richtig bewusst. Es hat Gott seinen Sohn gekostet. Wer das Preisschild der Erlösung sieht, versteht, dass es ohne Gnade nicht geht. Sündiger als gedacht, hilfloser als geglaubt, teurer als erwartet. Jetzt wird klar, warum wir Gottes Gnade nicht an den Glanzpunkten unseres Lebens finden. Wir Menschen haben eine unendliche Fähigkeit, uns selbst etwas einzubilden. Und auf den Höhepunkten unseres Lebens, da haben wir gelegentlich den Eindruck, wow, wenn ich nur dranbleibe, dann werde ich das irgendwie schon noch hinkriegen. Aber so ist es nicht. Die ganze Dimension der Gnade Gottes entdecken wir erst in den dunklen Stunden unseres Lebens. Und Timothy Keller schreibt ergänzend dazu, kein menschliches Herz erkennt seine Sünde und Hilflosigkeit, wenn es gesagt bekommt, dass es sündig und hilflos ist. Es muss diese Tatsache am eigenen Leib erfahren. So ist das mit unserem Herz. Jona ist noch immer im Bauch dieses Fisches. Als ihm die Augen für Gottes Gnade allmählich aufgehen. Und da beginnt er Gott zu loben. Während ihm da die Algen noch im Bart hangen. Und dieses Dankgebet, gell? Und dieses Lob, das bekommt dem Fisch offensichtlich nicht gut im Magen. Und er spuckt Jona aus. Und wenn du denkst, das ist das große Wunder, dass Jona da verschluckt wurde und nach 3 Tagen heil wieder ausgespuckt wurde, dann stimmt das zwar schon, dass das ein Wunder ist. Aber ich glaube, das viel größere Wunder an dieser Geschichte ist, dass Jona überhaupt erkennt, dass er ein sündiger Mensch ist. Das noch viel größere Wunder ist, dass er seine Schuld vor Gott bekennt. Das viel größere Wunder, was aus diesem ganzen Gebet zum Ausdruck kommt, ist, dass deine Beziehung mit Gott wieder in Ordnung kommt. Und das viel größere Wunder ist, dass er versteht, dass das alles Gnade ist. Einfach Gnade. Und wenn du dich danach sehnst, mehr Wunder zu sehen, dann halt nach solchen Dingen Ausschau und du wirst erstaunliche Wunder erkennen. Wir kommen zum Schluss. Ist damit alles gut? Hat Jona endlich seine Lektionen gelernt? Hat er das? Die Antwort ist nein. Trotz diesem inneren Durchbruch hat Jona die ganze Dimension von Gottes Gnade noch nicht verstanden. Und Gott befreit Jona aus dem Fisch, obwohl seine Buße und vor allem sein Verständnis der Gnade noch unvollständig sind. Gottes unbeschreibliche Gnade ist gekoppelt an seine unvorstellbare Geduld. Darf ich das nochmal sagen? Gottes unvorstellbare Gnade ist gekoppelt an seine unvorstellbare Geduld. Und das erlebt Jona. Sein Herz muss sich noch weiten. Benedikt von Nursia, auf ihn geht dieser Satz zurück. Das Fortschreiten des Glaubens wird in einer immer größeren Weite des Herzens sichtbar. Und wenn wir die Geschichte von Jona weiterlesen, dann merken wir, sein Herz muss definitiv noch weiter geweitet werden. Das wird sich wenig später zeigen. Und trotzdem erlebt er Gottes Gnade in ihrer vollen Tiefe und in ihrem vollen Reichtum. Und wenn das für Jona gilt, und wenn das Jona erlebt hat, dann gilt es doch auch für dich und für mich. Dann kannst doch auch du und ich diese tiefe Gnade erfahren, diese wirklich tiefe Gnade. Und darf ich dich willkommen heißen? Willkommen in diesem Meer der Gnade. Willkommen in diesem Meer der Gnade. Wir beten miteinander. Deine unbeschreibliche Geduld, deine grenzenlose Gnade, stellst du uns vor Augen. Wischest du uns nicht weg, grenzest du uns nicht aus, sondern nimmst du uns rein in deine Barmherzigkeit. Ich möchte dir danken für deine Gnade. Ich möchte dir danken für deine Geduld und für den Weg, wo du mit mir gehst, für den Weg, wo du mit uns gehst. Merci viel, viel mal. Amen.